Weißt du, also wenn man so an Laborexperimente denkt, dann erwartet man ja eigentlich immer absolute Eindeutigkeit.
Richtig, so dieses klassische Ursache-Wirkungsprinzip.
Genau, der Lackmustest wird rot, also weißt du, die Säure ist da.
Sehr binär, ja.
Ja, total binär. Chemisch und messbar. Aber wenn wir uns heute in unserer intensiven Analyse die biblische Erzählung vom Garten Eden vornehmen, dann müssen wir den Laborkittel quasi an der Tür abgeben.
Definitiv. Da kommen wir mit reiner Biologie nicht weit.
Eben. Wir schauen da auf etwas, das auf den ersten Blick wie reine Botanik wirkt. Also zwei ganz spezifische Bäume. Aber in Wahrheit ist das die vielleicht komplexeste ethische und, naja, theologische Versuchsanordnung der Menschheitsgeschichte.
Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung für das, was wir heute vorhaben.
Dünke. Und genau deshalb nehmen wir heute die theologische Vorlesung von Robert Verneuil über Genesis 2 mal so richtig auseinander. Wir wollen dir als Zuhörer nämlich zeigen, dass es beim Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis absolut nicht um magische Äpfel geht.
Oh nein, ganz und gar nicht.
Sondern um zutiefst psychologische Konzepte, die unser menschliches Streben nach Autonomie bis heute prägen. Also, okay. Lass uns das mal aufdröseln. Warum spielen eigentlich ausgerechnet diese beiden Bäume so eine wahnsinnig zentrale Rolle im Verständnis der biblischen Anthropologie?
Um das zu beantworten, müssen wir zwingend mit dem ersten Baum anfangen. Der wird ja in Genesis 2, Vers 9 erwähnt, dem Baum des Lebens.
Ein Name, der ja sofort Assoziationen weckt.
Absolut. Unser modernes Gehirn, das ja total von Popkultur und Mythen geprägt ist, springt bei diesem Namen sofort auf Konzepte an wie, sagen wir mal, den Heiligen Gral.
Oder so einen biologischen Jungbrunnen.
Genau. Man denkt unweigerlich an eine Frucht, die auf irgendeine chemische oder fast magische Weise zelluläre Regeneration bewirkt, die also physische Unsterblichkeit verleiht.
Wie so ein Zaubertrank bei Asterix und Obelix.
Exakt. Aber die Vorlesung von Verneuil führt uns da in eine völlig andere Richtung. Vor allem, wenn man sich das durch die Linse der reformatorischen Theologie ansieht und da ganz spezifisch durch Johannes Calvin.
Was genau sagt Calvin dazu?
Naja, Calvin argumentiert vehement gegen jede Idee von intrinsischen magischen Eigenschaften. Für ihn war dieser Baum ein rein sakramentales Symbol.
Ein sakramentales Symbol. Okay. Das wirft natürlich sofort die Frage auf, wie genau dieses Symbol funktionierte, wenn es eben nicht biologisch war.
Richtig.
Ich denke da an diese Analogie, die in der Vorlesung gezogen wird. Die mit der Geschichte vom Samson aus dem Buch der Richter.
Oh ja, ein fantastischer Vergleich.
Finde ich auch. Also Samson besaß ja diese unbezwingbare, übermenschliche Kraft, solange seine Haare nicht geschnitten wurden. Aber die Kraft Gottes steckte ja logischerweise nicht im Keratin seiner Haare.
Nein, natürlich nicht in den Follikeln selbst.
Eben. Die Haare waren ausschließlich das äußere, physische Symbol für seinen Schwur, also dieses Nazirea-Gelübde mit Gott. Und als dieses äußere Symbol dann durch den Haarschnitt verschwand, da verschwand ja keine magische Substanz.
Sondern das, wofür das Symbol eigentlich stand. Nämlich die Präsenz und die Kraft Gottes.
Richtig.
Und diese Parallele verdeutlicht den Mechanismus wirklich perfekt. Der Baum des Lebens funktioniert in der reformierten Sichtweise exakt wie Samsons Haare. Um diesen Sakramentbegriff hier mal etwas schärfer zu fassen, greift die Vorlesung auf den Westminster Shorter Catechism zurück.
Okay, und wie definiert er das?
Ganz klassisch als ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gnade. Also Gott gab dem Baum den Namen Baum des Lebens nicht, weil die Frucht selbst Leben generieren konnte. Das Leben hatte der Mensch als Geschöpf ja ohnehin schon.
Er lebte ja bereits, als er in den Garten gesetzt wurde.
Genau. Der Baum war vielmehr ein Denkmal, ein kontinuierliches physisches Siegel für die tiefe Gemeinschaft und die absolute Abhängigkeit des Menschen von seinem Schöpfer.
Das ist ein enormer Unterschied zu so einer mechanischen Sichtweise, oder?
Absolut. Verneuil grenzt das scharf von dem ab, was Theologen als ex opere operatato bezeichnen.
Also diese Vorstellung aus der römisch-katholischen Sakramentstheologie.
Richtig. Dass ein Ritual durch die bloße mechanische Ausführung automatisch eine heilswirksame Gnade vermittelt. Fast wie ein Schalter, den man einfach umlegt.
Das würde ja auch der gesamten prophetischen Tradition des Alten Testaments komplett widersprechen. Wenn wir uns Propheten wie Jesaja oder Amos anschauen, da sehen wir eine radikale Ablehnung genau dieses ritualistischen Denkens.
Ja, die haben sich da sehr klar positioniert.
Weil die Israeliten damals oft dachten, sie könnten einfach ihre Opfer darbringen, das Ritual schön mechanisch vollziehen und hätten damit Gottes Gunst gesichert, völlig unabhängig von ihrem eigenen moralischen Zustand.
Und Gott nennt genau diese leeren Rituale ein Greuel.
Weil die dahinterliegende Realität fehlt, nämlich die des echten Gehorsams. Wenn man das jetzt auf Eden überträgt, bedeutet das doch, das Essen vom Baum des Lebens hätte null lebensspendende Wirkung gehabt, wenn der Mensch innerlich bereits im Ungehorsam stand.
Völlig richtig. Die Frucht war bedingungslos an die Treue zum Bund geknüpft. Und das führt in unseren Quellen zu einer der, wie ich finde, spannendsten innertheologischen Debatten.
Ja, nämlich der Frage, ob Adam und Eva vor dem Sündenfall überhaupt jemals von diesem Baum des Lebens gegessen haben.
Genau. Robert van Neu präsentiert uns hier zwei theologische Schwergewichte, die dazu völlig unterschiedlichen Schlüssen kommen. Einerseits Calvin, der davon ausgeht, dass sie regelmäßig davon aßen.
Also als ständige Erinnerung.
Ja, für ihn war das ein kontinuierlicher sakramentaler Akt im Garten. Eine permanente Bestätigung ihrer Abhängigkeit von Gott.
Auf der anderen Seite steht dann aber Gerhard Duus Vos. Und ich muss ehrlich sagen, seine Argumentation wirkt auf mich ein bisschen textnäher.
Inwiefern?
Naja, Vos sagt, sie hätten den Baum des Lebens bis dahin nie berührt. Er stützt sich da massiv auf den Schluss von Genesis 3. Da sagt Gott ja, der Mensch dürfe nun nicht auch noch seine Hand ausstrecken und vom Baum des Lebens nehmen. Daraufhin folgt dann ja die Vertreibung.
Ah, wegen der Formulierung nicht auch noch.
Genau. Dieses nicht auch noch impliziert für Vos ganz stark, dass der Mensch bisher gar keinen Gebrauch von diesem Baum gemacht hatte, weil die Bewährungszeit, also diese Probation, einfach noch lief.
Das ist ein sehr starker Punkt von Vos. Er sieht die Situation im Garten eben nicht als einen statischen Endzustand, sondern als eine Art Übergangsphase.
Der Baum war also das Ziel.
Ganz genau, das eschatologische Ziel. Der Baum stand dort als festes Versprechen für das ewige, unzerstörbare Leben, das der Mensch erst nach bestandener Bewährungsprobe als Belohnung erhalten hätte.
Aber da der Mensch fiel, bevor diese Probe abgeschlossen war, kam er nie in den Genuss dieses Siegels.
Richtig. Vos tendiert in seiner Vorlesung zwar in der Endbewertung eher zu Calvins Ansicht einer kontinuierlichen Nutzung, aber Vos' Argumentation verdeutlicht diese unfassbare theologische Dramatik der Vertreibung.
Der Zugang zu diesem Symbol der perfekten Gemeinschaft wird also durch den Sündenfall komplett blockiert. Cherubim und ein flammendes Schwert versperren den Weg. Was unweigerlich die Frage aufwirft, ist das Motiv des Baumes damit aus der biblischen Theologie einfach verschwunden?
Das könnte man meinen, wenn man nach Genesis 3 aufhört zu lesen.
Ja, aber hier wird es jetzt wirklich interessant. Wenn wir nämlich die literarische Makrostruktur der ganzen biblischen Texte betrachten, sehen wir da eine absolute architektonische Meisterleistung. Die Symmetrie ist einfach frappierend.
Sie zieht sich durch die komplette Heilsgeschichte.
Genau. Die Bibel öffnet sich im Paradies in Genesis 2 und sie schließt im Paradies, oder genauer gesagt im Neuen Jerusalem, in der Offenbarung, in den Kapiteln 2 und 22. Und exakt dort, am Ende aller Dinge, taucht der Baum des Lebens wieder auf.
Diese literarische und theologische Klammer ist wirklich essentiell, um die Quellen hier richtig zu verstehen. Der Weg, der in Genesis 3 versperrt wurde, steht im neuen Jerusalem wieder sperrangelweit offen.
Und die Blätter des Baumes dienen dort, wie es im Text heißt, zur Heilung der Völker.
Richtig, aber die viel spannendere Frage, die der Text der Offenbarung dann beantwortet, ist ja, wie dieser Zugang nach diesem massiven Riss in der Schöpfung überhaupt legitim wiederhergestellt wird. Wer darf denn an den Baum heran?
Der Text formuliert das ja mit einer sehr dichten neutestamentlichen Metaphorik. Der Zugang ist all denen gewährt, die ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen haben.
Und das ist für dich als Zuhörer jetzt der absolute Schlüssel zum gesamten reformatorischen Heilsverständnis.
Weil es bedeutet, der Mensch kann sich diesen Zugang eben nicht durch eine eigene moralische Leistung zurückerkämpfen. Die Gerechtigkeit, die erforderlich ist, um vor diesen Cherubim mit dem flammenden Schwert überhaupt zu bestehen, muss eine fremde Gerechtigkeit sein.
Die sogenannte Justitia aliena.
Genau, eine Gerechtigkeit, die dem Menschen durch das Opfer Christi von außen zugerechnet wird.
Was diese theologische Klammer für uns heute so bedeutsam macht, ist die Tatsache, dass das Ende eben nicht einfach nur eine schnöde Rückkehr zum Anfang ist. Das neue Jerusalem ist nicht bloß ein wiederhergestelltes Eden.
Weil in Eden der Fall ja noch möglich war.
Exakt. In Eden war der Mensch zwar unschuldig, aber er konnte fallen. Die Bewährung stand noch völlig aus. Diejenigen aber, die in der Offenbarung Zugang zum Baum des Lebens haben, befinden sich in einem verherrlichten Zustand.
Die Bewährungsprobe ist also schon durch.
Durch Christus, den zweiten Adam, ist sie bereits endgültig bestanden. Die Abhängigkeit von Gott ist nun unerschütterlich und sicher.
Also fassen wir mal zusammen. Der Baum des Lebens war untrennbar an Gehorsam und Bewährung geknüpft. Was uns unweigerlich zu dem Instrument führt, das diesen Gehorsam überhaupt erst auf die Probe gestellt hat. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
Der zweite Baum im Garten.
Wenn der erste Baum diese lebensspendende Abhängigkeit symbolisierte, drängt sich die Frage auf, welche Funktion der zweite Baum erfüllte. In unseren Quellen wird hier ja zunächst diese historisch-kritische Perspektive beleuchtet, die sogenannte mythische Sichtweise.
Ja, eine sehr gängige Lesart in der modernen Wissenschaft.
In dieser Lesart wird die Erzählung ja oft als Adaption heidnischer Mythen verstanden. Man zieht da gerne Parallelen zu Prometheus. So nach dem Motto, eifersüchtige Götter wollen ihr göttliches Wissen für sich behalten.
Um die Menschheit schön klein und dumm zu halten.
Genau, in so einem Zustand naiver Unmündigkeit. Quasi auf der intellektuellen Stufe von Tieren. Aber wie ordnet unsere Quelle das ein?
Naja, diese Sichtweise reduziert den biblischen Text auf einen evolutionären Mythos vom Sprung von der Barbarei zur Zivilisation. Aber Gerhardus Voss demontiert diese These in Wanneus Vorlesung absolut systematisch.
Weil sie am Text vorbeigeht.
Genau. Voss zeigt sehr präzise auf, dass dieses Konzept der Erkenntnis von Gut und Böse hier rein gar nichts mit zivilisatorischem Fortschritt, mit physischer Entwicklung oder bloßem Intellekt zu tun hat. Es ist ein exklusiv ethisches Konzept.
Gott ist hier also nicht der panische Tyrann, der Angst hat, der Mensch könnte morgen das Feuer erfinden?
Überhaupt nicht. Das ist ein völlig falsches Bild. Und das führt Voss zu einer, wie ich finde, extrem eleganten Theorie. Er sagt, der Name des Baumes, also Erkenntnis von Gut und Böse, ist an sich völlig neutral.
Es ist also kein Warnschild für etwas Toxisches.
Nein. Den Unterschied zwischen Gut und Böse zu kennen, war laut Voss überhaupt keine Sünde. Es war exakt das Ziel, das Gott für den Menschen vorgesehen hatte.
Warte, das heißt, der Baum war eigentlich was Gutes?
Der Baum war ein bewusst platziertes Instrument Gottes, um den Menschen durch eine Bewährungsprobe zur vollen moralischen Reife zu führen. Wenn man Voss da folgt, stand der Mensch quasi an einer Weggabelung. Er hätte diese Reife auf zwei völlig unterschiedlichen Pfaden erlangen können.
Okay, was war der erste Pfad?
Der erste Pfad war der Weg des Gehorsams. Hätte der Mensch dieser Versuchung der Schlange widerstanden, hätte er die Erkenntnis über das Böse intellektuell und moralisch gewonnen.
Eben durch die bewusste Ablehnung des Bösen.
Ganz genau, er hätte das Gute bewahrt und sich ethisch qualifiziert. Der zweite Pfad, der dann ja leider gewählt wurde, war der Pfad des Ungehorsams. Der Mensch erlangte die Erkenntnis, ja, aber auf eine zutiefst tragische, erfahrungsbasierte Weise.
Er erkannte das Böse, indem er es selbst tat.
Ja, und er erkannte das Gute an dem unfassbaren Schmerz über dessen ultimativen Verlust.
Also wenn ich mir Voss' Argumentation da ansehe, dann stolpere ich aber über ein gewaltiges textliches Problem. Und da muss ich jetzt echt mal einen Pushback bringen.
Okay, schieß los.
Also was bedeutet das alles eigentlich, wenn das Erreichen der Erkenntnis ohnehin das Ziel Gottes war und der Mensch lediglich den falschen Pfad dorthin gewählt hat? Wie geht Voss dann mit Genesis 3, Vers 22 um?
Du meinst den Satz nach dem Sündenfall.
Genau. Dort sagt Gott ausdrücklich, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Um seine Theorie zu retten, muss Voss doch behaupten, dieser Satz sei pure göttliche Ironie.
Eine Art himmlischer Sarkasmus, meinst du?
Ja, so nach dem Motto, toll gemacht, Adam, jetzt seid ihr wie Gott, nämlich gar nicht. Das fühlt sich für mich ganz ehrlich wie ein hermeneutischer Taschenspielertrick an. Wenn Gott das völlig ernst meint, was Vanni in der Vorlesung ja durchaus in Erwägung zieht, dann impliziert das doch, dass der Mensch in jenem Moment tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise eine göttliche Eigenschaft erlangt hat.
Und das beißt sich dann komplett mit der Definition von Sünde als einem reinen Mangel oder Verlust.
Exakt.
Und dieser Pushback, den du da bringst, der ist absolut berechtigt. Er ist eigentlich der Kern der tiefsten theologischen Analyse und unserer Quelle. Das wirft nämlich eine extrem wichtige Frage auf. Wenn wir Genesis 3,22 wörtlich nehmen ohne diesen Ausweg der Ironie, dann müssen wir exakt definieren, inwiefern der Mensch denn eigentlich wie Gott wurde.
Weil er ja offensichtlich nicht allmächtig geworden ist.
Richtig. Und das ist der Moment, in dem Rauwet van Noy die Arbeit des niederländischen Theologen Herman Bavinck hinzuzieht. Bavinck zwingt uns hier, den Begriff des Erkennens im hebräischen Kontext völlig neu zu justieren.
Wie macht er das?
Er sagt, dieses Erkennen kann absolut nicht bedeuten, dass man das Böse empirisch erfährt oder in sich trägt.
Ja, weil Gott in seinem Wesen vollkommen heilig ist und das Böse ja weder selbst erfahren noch tun kann.
Genau. Wenn der Mensch also in seinem Erkennen wirklich wie Gott wurde, muss es logischerweise um etwas völlig anderes gehen als um bloße Lebenserfahrung. Bavinck verweist hier zur Klärung auf 5. Mose 1, Vers 39.
Was steht da?
Da wird von kleinen Kindern gesprochen, die, Zitat, den Unterschied zwischen Gut und Böse noch nicht kennen.
Okay. Aber Kinder erfahren die Konsequenzen von Gut und Böse doch jeden Tag am eigenen Leib.
Eben. Jedes Kind weiß, dass eine heiße Herdplatte wehtut und eine Umarmung von den Eltern gut ist. Wenn der Text also sagt, sie kennen den Unterschied noch nicht, meint er offensichtlich nicht die Erfahrung.
Sondern was dann?
Er meint die juristische und moralische Autorität. Erkennen bedeutet im juristischen Sprachgebrauch des Alten Testaments die Macht, verbindlich zu unterscheiden, Gesetze zu erlassen und als souverän selbst festzulegen, was rechtmäßig ist und was nicht.
Ah, den Kindern in Deuteronomium fehlt also nicht die intellektuelle Kapazität, es fehlt ihnen die Autorität des Richters.
Ganz genau. Und wenn wir diese Definition von Erkennen jetzt auf Genesis 3 zurückprojizieren, dann entfaltet sich die wahre Anatomie dieser allerersten Sünde.
Wow, okay. Wenn wir das große Ganze betrachten, dann ist das der Moment, in dem sich das gesamte Bild wendet. Der Griff nach der Frucht war demnach kein harmloser intellektueller Fehltritt. Es war kein Streben nach einem erweiterten philosophischen Horizont.
Nein, es war eine Rebellion.
Es war die fundamentale, radikale Kriegserklärung an die geschöpfliche Ordnung selbst. Es war der Wunsch, sich von Gottes Gesetzgebung komplett zu emanzipieren.
Der Mensch wollte nicht länger bloßer Empfänger des Gesetzes sein.
Er wollte der Gesetzgeber werden. Bavinck formuliert das unglaublich präzise. Der Mensch wollte sich durch diesen Akt außerhalb und über das Gesetz stellen. Die Sünde lag nicht darin, dass er intellektuell klüger wurde. Die Sünde bestand in dem Akt der Selbstvergötterung.
Er usurpierte den Thron. Ja, der Mensch schaute auf die Schöpfungsordnung, in der Gott allein als Schöpfer das absolute Vorrecht hat zu definieren, was gut und was böse ist, und beschloss, ich reiße diesen Thron an mich. Ich mache mich selbst zum absoluten Maßstab. Ich bestimme fortan autonom meine eigene Route zum Glück und definiere Realität nach meinen ganz eigenen Vorstellungen.
Und deshalb ist Gottes Aussage in Genesis 3, 22 absolut ernst gemeint. So, ganz ohne Ironie. Der Mensch ist tatsächlich wie Gott geworden, indem er sich die Prämisse der Göttlichkeit, also diese absolute Autonomie der Gesetzgebung, einfach angeeignet hat.
Richtig. Das Tragische daran ist nur, er hat sich die Souveränität Gottes angemaßt, ohne die allwissende Weisheit, die vollkommene Gerechtigkeit und die unendliche Güte Gottes zu besitzen.
Und die sind ja unabdingbar, um so eine Autonomie überhaupt auszuüben. Das Ergebnis ist dann eben nicht göttliche Freiheit, sondern totales moralisches Chaos. Weil ein begrenztes, fehlbares Geschöpf plötzlich versucht, das ethische Zentrum des Universums zu sein.
Und das ist dieser gewaltige ontologische Riss, der durch den Fall entsteht. Die beiden Bäume im Garten waren niemals einfach als botanische Kuriositäten gedacht. Sie markierten den Raum der menschlichen Entscheidung. Der Baum des Lebens stand als das permanente, sakramentale Angebot da. Leben, Friede und Gedeihen in der freudigen Unterordnung und Abhängigkeit vom Schöpfer.
Und der Baum der Erkenntnis?
Der war die ständige, notwendige Möglichkeit, genau diese Ordnung abzulehnen.
Lass uns diesen riesigen inhaltlichen Bogen für dich als Zuhörer nochmal kurz bündeln. Wir sehen in dieser intensiven Analyse von van Noys Vorlesung, dass Genesis 2 und 3 uns eine Blaupause der menschlichen Psychologie liefern, die absolut messerscharf ist. Der Verlust des Baumes des Lebens ist der Verlust der lebensspendenden Abhängigkeit.
Und der Griff nach dem Baum der Erkenntnis ist der verzweifelte, zutiefst zerstörerische Versuch, das Regelwerk der Realität selbst schreiben zu wollen.
Und das bringt uns zu der wirklich harten Erkenntnis, dass diese Dynamik das fundamentale menschliche Dilemma geblieben ist.
Absolut. Die Rebellion von Eden ist eben kein isoliertes historisches Event, das lange vergangen ist. Sie ist die Matrix der menschlichen Existenz außerhalb des Gartens.
Und mit genau diesem Gedanken, der die theologische Theorie direkt in unsere heutige Lebensrealität holt, möchten wir dich für heute entlassen. Wenn wir diese reformierte und theologische Definition der sogenannten Erbsünde, wie wir sie heute dekonstruiert haben, betrachten, dann ist sie eben kein diffuser, magischer Makel, der irgendwie durch die DNA weitergegeben wird, nur weil jemand in der Vorzeit eine falsche Frucht gegessen hat.
Nein, überhaupt nicht.
Im tiefsten Kern ist die Erbsünde der radikale, niemals endende Drang, die eigene Wahrheit zu definieren, völlig autark zu sein und sich selbst zum unanfechtbaren Maßstab zu erheben. Wenn du dich heute in unserer modernen Kultur umsiehst, also einer Kultur, die absolute Selbstverwirklichung predigt, deren höchstes Mantra lautet, lebe deine eigene Wahrheit, lass dir von niemandem vorschreiben, was richtig ist, du bist dein eigener Gesetzgeber.
Das hört man ja wirklich überall.
Ja, ständig. Dann musst du dich wirklich fragen, wie viel unseres hochgelobten modernen Lebensgefühls, unserer scheinbaren Aufklärung und Befreiung, ist in der Realität nichts anderes als der tägliche, exakte Nachvollzug jenes allerersten Griffs nach der Frucht. Wir wollen nach wie vor nicht, dass der Lackmustest von Naturgesetzen bestimmt wird. Wir wollen die chemische Reaktion selbst definieren.
Ein sehr provokanter, aber wahrer Gedanke.
Absolut. Danke, dass du diesen tiefen Tauchgang in die Quellen heute mit uns gemacht hast. Bis zum nächsten Mal.